Liebe Menschen da draußen, es wird gemütlich heute, denn wir sprechen über ein Spiel, das das Adjektiv cozy geradezu atmet, und zwar Summerhouse. Ich habe mir extra für diese Besprechung Hausschuhe angezogen, kann ich natürlich jetzt nicht beweisen, das wird wieder alles aufhalten, wir haben keine Zeit dafür. Deswegen müsst ihr mir einfach glauben, ich sitze wie heißt denn das, Plüschen, in Hausschuhen. Herzlich willkommen, Friedemann Almenröder.
Hi. So, ich sitze auch in Hausschuhen hier.
Echt?
Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total. Ich sitze auch in Hausschuhen in super bequem mit Wolle auf der Innenseite.
Auf der Innenseite?
Die habe ich mir Anfang des Winters gekauft und die haben mir wirklich die kompletten letzten 6 Monate versüßt.
Mein Gott, ich würde so gerne sehen, wie sie aussehen, aber wie gesagt, die Zeit rennt uns ja davon. Ich habe welche, die haben innen, sagte er und erzählte weiter von Also, das ist jetzt aber wichtig, ich habe auf der Innenseite tatsächlich auch einen Wollesatz und jetzt kommt der Knaller. Die Wolle quasi, die ist weiß, die setzt sich noch über die Außenseite des Schuhs fort und sieht quasi aus wie so ein bisschen nach außen gestülptes Schaf. Und
sag mal, aber du trägst nicht auch die Shepherds von Zalando? Das wäre so lustig, wenn wir die gleichen
Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Haben die bei dir so einen X oben? Also ist ein X zu sehen?
Nee, meine sind außen so braune Lederoptik, hellbraun, und dann auf der Innenseite. Ja, deswegen haben deine ganzen Hörer, hören sich diesen Podcast an.
Ja, ich glaube auch.
Also, Hausschuhempfehlung.
Der harte Kern ist jetzt weg.
Jetzt sind wir unter uns.
Ja, genau.
Jetzt können wir über spannende Sachen reden.
Ja, genau. Die Leute draußen werden ja auch fragen, wer ist es denn? Friedemann Almenröder? Dann kann ich euch als Antwort sagen, Leute, was ist los mit euch? Hört erstmal die momentan aktuelle Sonntagsfolge, denn da war er schon zu Gast. Und dann könntet ihr es wissen. Ansonsten kläre ich es natürlich auch gerne auf. Friedemann Almenröder, Entwickler, derzeit sitzend in Berlin und hat jetzt frisch gemacht Summerhouse. Ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt gucke ich mal. Nee, ich rechne das nicht aus, aber er steht am 8. März und wir nehmen Ende März auf, also allzu alt ist es noch nicht. Und dieses Spiel habe ich für mich entdeckt und habe es voller Begeisterung gespielt, sowohl im Privaten als auch online bei Twitch, und habe dann mir gedacht, so, ich möchte zum ersten Friedemann einladen und ihn erstmal als Mensch kennenlernen. Was für ein Mensch ist das, der dieses Spiel gemacht hat? Diese Folge ist erschienen und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wäre es nicht cool, jetzt nochmal im Detail über dieses Spiel zu sprechen und vor allem so ein bisschen mal dieser Frage nachzugehen, Friedemann? Und das wird mich auch ganz besonders heute hier interessieren. Also zum einen, warum ist es überhaupt so, wie es ist, dieses Spiel, so gemütlich und all dies? Und zum anderen, wie macht man das eigentlich? Also wie macht man aus einem Game ein cozy Game? Das sind so die zwei Fragen, die mich heute ganz besonders interessieren. Und da laufen wir mal so ein bisschen durch. Und bevor wir das machen, würde ich dich mal herzlich einladen, den Leuten ganz kurz zu erklären, weil du hast es ja gemacht. Was ist denn Summerhouse eigentlich? Also für all jene, die es jetzt gar nicht vor Augen haben und gar nicht wissen, was da eigentlich abgeht, wie würdest du das denen dann pitchen?
Ja, Summerhouse ist im Endeffekt einfach ein kleines modulares Bauspiel, bei dem man Fassaden von Häusern zusammenbaut, oder Häuser, nicht nur Fassaden. Und man hat quasi so ein Bausteineset aus verschiedenen Bauteilen, also Wandblöcke oder Fenster und Türen und so weiter. Und man startet in einer leeren Landschaft. Man sieht es so aus der Seitenperspektive, so wie Super Mario oder andere Side-Scrolling-Games, und sucht sich diese Blöcke aus und baut aus denen sein Haus auf. Und es gibt gar nicht irgendwie so ein richtiges Ziel oder irgendwelche tieferen Mechaniken. Also man kann so ein bisschen Blöcke finden, die man durch bestimmte Kombinationen von anderen Blöcken unlockt man quasi neue Bausteine. Aber das war es schon, was Mechaniken angeht. Und ansonsten ist es einfach so ein kreatives Bauspiel, bei dem man kleine, schöne Häuser bauen kann.
Genau. Kostet 4,99 € für all jene, die es interessiert, und kommt also wirklich extrem gut an. Das kann man ja auch nochmal so für die Hardfacts quasi zusammenfassen. Das habe ich ja mittlerweile von dir auch erfahren. Wenn man von außen auf Steam draufschaut, sieht man schon eine beeindruckende Zahl, nämlich jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt 796 Steam-Reviews, die sich einpendeln auf äußerst positiv. Das ist, glaube ich, das maximal Positive, was man erreichen kann. Das ist schon krass. Und
vielen
dann,
Dank.
Also sag den 796, Dankeschön.
Ja, sag ich. Die hören ja wahrscheinlich die meisten davon zu jetzt gerade.
Vollkommen richtig. Genau. Und dann aber, jetzt kommt ja der Knaller, das darf ich ja verraten. Du hast ja am Sonntag in der Folge auch schon erzählt, das Ding hatte so um die 70.000 Wishlists. Und das ist ja die harte Währung, ne, auf die man so ein bisschen schaut und hofft, dass sich die dann auch zu einem möglichst hohen Prozentsatz übersetzen, wenn das Spiel dann erschienen ist. Dass also auch Leute, die es auf die Wunschliste Liste gepackt haben, das Ding tatsächlich kaufen. Und dann hast du ja erzählt, innerhalb der ersten Woche war es, glaube ich, 100% quasi, also 70.000 Verkäufer eingelöst. Das ist schon krass. Das ist schon krass.
Ja, das ist wirklich total. Und es ist auch so weitergegangen. Wir sind ja jetzt, ich habe gestern Abend, haben wir die 100.000 verkauften Einheiten durchbrochen, Gott, was auch totaler Wahnsinn. Also wirklich, wirklich auch für mich eine sehr, sehr unerwartete. Ich habe gestern, ich hatte so ein kleines Dokument gemacht. Ja. Am Tag bevor dem Launch habe ich so gedacht, so jetzt mache ich mal mit den ganzen Formeln, die man so hat, die man aus der Industrieerfahrung zusammengebaut hat, mache ich eine kleine, einen kleinen Forecast, was ich glaube, wie viele wir verkaufen werden. Und wir haben jetzt mehr verkauft, und zwar wirklich fast doppelt so viel, wie ich ausgerechnet hatte, dass wir im ersten Jahr verkaufen werden. Also wirklich total absurd. Boah. Und ich bin hin und weg.
Abgefahren. Ja, dann werden wir hier mal jetzt ein bisschen die Zeit zurückdrehen und quasi uns für den kleinen Einstieg hier nochmal vorstellen. Das Spiel ist noch gar nicht erschienen. Du bist quasi gerade in der Konzeptionsphase und überlegst dir, ein solches Spiel zu machen. Und was ich mich frage ist, jetzt von außen, als Außenstehender, warum eigentlich ein Cozy Game? Wenn man jetzt mal so diese, ich sag mal, marktwirtschaftliche Überlegung mit reinnimmt, weil in meinen Augen, wie gesagt, als Außenstehender beziehungsweise als Journalist, der sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, erscheint mir diese Nische da, in die du dich da reinbewegt hast, zum einen eben eine Nische zu sein. Es gibt da eine ganz besondere Zielgruppe, die Bock auf so eine Art Spiel hat. Und zum anderen, was quasi das Ganze noch viel brisanter macht, um darin Erfolg zu haben, in meinen Augen erschienen gerade in den letzten Jahren also eine Fülle an neuen Cozy Games, jetzt wo ja auch dieser Begriff als Genrebegriff wirklich auch geprägt ist. Und es gibt so, so viele Spiele in unterschiedlichsten Ausrichtungen, die sich alle um diesen Cozy Begriff drehen, von Zaubertrank, Brauereispielen bis hin eben zu Einrichtungsspielen oder Sortierspielchen. Ja. Da gibt's so viel. Da frage ich mich, warum geht man da als Entwickler rein, noch freiwillig? Ist das nicht eine total undankbare Nische, in die man da reinstößt?
Ja, du hast total recht. Also es ist natürlich eine große Nische geworden, die schon fast keine Nische mehr ist, sondern irgendwie einfach wie so ein dickes, breites Genre, was sich über die letzten Jahre in der Games und gerade in der Indie-Game-Szene so aufgebaut hat. Ich habe tatsächlich da gar nicht so arg marktwirtschaftliche Überlegungen zu angestellt, als ich angefangen habe, dieses Spiel zu machen. Also natürlich denkt man so ein bisschen drüber nach, wird es wohl ein Publikum dafür geben, was ich da jetzt mache. Das habe ich aber tatsächlich bei Summerhouse sehr, sehr wenig mich gefragt am Anfang, sondern ich hatte echt bei diesem Projekt eher die Absicht, was zu machen, was mir Spaß macht, was ich schön finde, was auch so ein bisschen als so ein Palette-Cleanser eigentlich mehr gemeint war für mich selber nach dem letzten Projekt, nach Pizza Possum, weil wir da relativ lang dran gearbeitet haben und auch so einen großen Publishing-Prozess hatten und so. Und ich wollte einfach was Kleines Kreatives machen. Und da habe ich wirklich ganz ehrlich gar nicht so super viel über diese Nische und über Cozy Games an sich und über Vermarktbarkeit nachgedacht, sondern ich hatte Lust, ein Spiel über kleine Häuser zu machen. Und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch, ich denke immer wieder über Spielideen nach, die nicht in diese cozy, wholesome, warme Ecke reingehören. Und ich würde sowas auch total gerne mal machen. Aber in letzter Instanz, glaube ich, wenn ich einfach auf das höre, was ich gerne machen möchte, was ich gerne einmal entwickeln möchte und was ich, glaube ich, auch gerne selber spielen würde, wenn es auf dem Markt erscheinen würde, dann lande ich immer wieder bei diesen Spielen. Völlig unabhängig von irgendwelchen marktwirtschaftlichen Überlegungen. Ich glaube, ich fühle mich einfach wohl mit Sachen, die sich warm anfühlen und positiv und ja. Und ich, ja, ich bin so ein bisschen, das ist ein spannendes Thema, weil ich auch so ein bisschen zwiegespalten bin in letzter Zeit, weil ich auch manchmal diese cozy Wholesomeness, wenn die so ganz aufs Maximale hochgedreht ist, dann finde ich, bekommt die manchmal auch fast schon was bisschen Unangenehmes.
Oh,
und da schließe ich mich selber auch nicht ganz von aus.
Ja.
So eine, ich glaube, das weiß wahrscheinlich jeder intuitiv ein bisschen, was ich meine, aber ich versuche es mal zu beschreiben.
Das wäre gut.
Ich finde, das fühlt sich manchmal so an, als sitzt man da in so einem Honigbad drinne und also der richtige Begriff ist dann vielleicht, dass man belullt wird eigentlich von dem, was man da gerade konsumiert. Und dass es eher sich anfühlt wie so eine Narkosespritze als wie eine spannende Erfahrung, die man macht. Ich glaube, das ist die Gefahr, die ich sehe bei diesem Cozy-Genre, dass wenn man nicht aufpasst, dann macht man irgendwie was einfach so ein, man ist dann da in seiner cozy, warmen Trance-Bubble drinne und da ist so ein schöner, ich beschreibe jetzt einfach Sachen, die auf Summerhouse 100% auch zutreffen übrigens. Da ist dann irgendwie so ein kleiner Lo-Fi-Synthesizer-Soundtrack im Hintergrund und hat irgendwie schöne Atmosphäre-Geräusche. Und im schlimmsten Fall kann das, finde ich, einfach dazu führen, dass da was eigentlich Inhaltsleeres bei entsteht, was nur aufgrund von so einer Ästhetik, bei der man sich halt, man act halt, das ist wahrscheinlich das Ding, man act an keiner Stelle an. Mhm. Es geht einfach so glatt runter, was man da konsumiert. Und das, finde ich, birgt auch eine Gefahr, kreativ.
Das hast du ja schon gesagt, es war jetzt von vornherein keine jetzt kalkulierte Überlegung, in diese Genre hineinzugehen, um die Frage quasi jetzt in die andere Richtung mal zu überspannen, sage ich mal. In dem Moment, als dir klar war, okay, das, was ich hier mache, würde man wohl als Cozy Game beschreiben, gab es dann den Gedanken zu sagen, naja, jetzt drehen wir das noch ein bisschen auf, ne, um auch wirklich die Leute auch anzusprechen, die Bock auf sowas haben. Gab es denn diesen Gedanken?
Nee, auch überhaupt nicht dasselbe. Also ich glaube, ich denke auch wenig in diesem Cozy-Game-Genre, ja, sondern ich denke, wenn ich Spiele mache in kleineren Genres, ich habe natürlich das Spiel wahrgenommen als ein Bilder und ich glaube, was jetzt eher für mich viel eine Rolle gespielt hat, wenn ich über sowas wie Vermarktbarkeit nachgedacht habe in der Entwicklung, dann die Tatsache, dass man auf jeden Fall gerade so eine Welle sich aufbauen sieht an Cozy Freeform Builder Games. Ich weiß nicht, ob das außerhalb der Industrie, wenn man jetzt nicht so viel auf Indie Games Twitter rumhängt, auch so aussieht. Mhm. Aber ich glaube, uns steht ein Jahr bevor, in dem werden viele große und mittelgroße Launches passieren, die im Endeffekt von der Mechanik ein bisschen so angesiedelt sind wie Summer House, die, wo man einfach nur was baut und es hat keine tiefere Mechanik und es geht darum, eine schöne Ästhetik für sich zu erschaffen. Also da kommt ja jetzt, also einmal den Startschuss dafür hat, glaube ich, Townscapers Erfolg gegeben. Es gab diese Art von Spielen natürlich vorher schon, aber ich glaube, der kommerzielle Erfolg von Townscaper hat bei vielen Leuten, wie das so große Indie-Hits ja immer machen, hervorgerufen, so diese, man hat es jetzt plötzlich im Hinterkopf, wenn man über Spielideen nachdenkt, dass man so weiß, ey, ein Spiel, wo man kleine Städte baut, ohne, oder kleine Häuser oder was auch immer, ohne ein großes Spielziel zu haben, die sind kommerziell viable auf jeden Fall, man kann es theoretisch machen. Das löst ja dann immer aus, dass Leute anfangen, diese Ideen ernster zu nehmen, wenn sie die selber haben und dann eben auch vollwertige Projekte daraus zu machen. Und jetzt kommt ja wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr Tiny Glade raus, dieses wahnsinnig beeindruckende Burgenspiel. Ja. Dann Monterona verfolge ich gerade so ein bisschen auf Twitter mit, macht jemand, das ist auch so ein Bauspiel. Dann jemand auch, Fabi aus Deutschland, macht Islands and Trains, das geht ein bisschen in die Richtung. Also lauter so, da könnte man jetzt ewig weiter noch aufzählen, sieht man immer mehr von diesen Spielen. Und ich glaube, ich habe mich eher als Teil von diesem Genre wahrgenommen, als dass ich jetzt gedacht habe, ich bin ein Teil von der Cozy Games-Ecke.
Ich komme auf diese Frage, da kommen wir später nochmal dann genauer drauf, auf die Details des Spiels, aber auf diese Frage mit dem Überspannen, sage ich mal, kam ich, als ich das Intro des Spiels gesehen oder sollte ich sagen, gehört habe. Ich habe mal ein kleines Soundfile rausgesucht, um das zu illustrieren. Das können wir uns jetzt hier mal ganz kurz anhören.
Hi, I'm Friedemann and this is Summerhouse.
Und da war ich nämlich... Also tatsächlich zuerst überrascht und aber auch direkt ein bisschen angetan, deine Stimme zu hören und lauschen zu können, wie du also auf eine fast flüsternde, intime Art und Weise dich und das Spiel vorstellst. Und da dachte ich mir, das ist doch ganz sicher so ein Stilelement, um allen Leuten da draußen zu sagen, so, jetzt setzen wir mal schön die Stimmung, das wird jetzt hier cozy. Ist das nicht so ein kalkuliertes Element oder saßt du wirklich davor und hast dir gedacht so, ich habe einfach Bock auf dieses Intro?
Also tatsächlich ist ja das Witzige daran, dass außer Pizza Possum alle Spiele, die ich bisher gemacht habe, genau diese Art von Trailer hatten.
Oh wow, damit habe ich mich jetzt richtig richtig schlimm
um dich mal hier richtig bloßzustellen von den HörerInnen.
Ja, ich gebe es zu.
Nein, das ist tatsächlich gute alte Grizzly Games Manier und das hat so angefangen. Krass. Wir haben damals... Das ist auch was, glaube ich, einfach Spannendes, um da kurz drüber zu reden, auch wenn es jetzt nicht super Summerhouse-spezifisch ist, aber es hat auf Summerhouse auch zugetroffen. Wir haben, als wir Grizzly Games gegründet haben, Paul Schaar und ich damals, hatten wir in der Uni ein Spiel gemacht, das hieß Superflight und war so ein relativ, also es war schon ein kleines Studentenprojekt, aber wir hatten das Gefühl, es ist groß genug, um es auf Steam zu verkaufen. Und dann haben wir angefangen, dafür Marketing zu machen und hatten die ganze Zeit so das Gefühl, wir müssen ein bisschen vorsichtig hier sein, weil wir verkaufen es als Vollpreisspiel. Also was heißt als Vollpreis? Wir verkaufen es einfach als kommerzielles Spiel. Aber das ist halt ein Studentenprojekt und das ist total klein. Und was wir uns damals als Strategie ausgedacht haben, ist, wir möchten nicht optimieren für so viele Leute kaufen dieses Spiel wie möglich, sondern wir möchten, dass so viele Leute dieses Spiel kaufen wie möglich, die genau wissen, worauf sie sich da einlassen. Wir wollen, dass am Schluss quasi nur Leute das Spiel kaufen, die eine sehr, sehr hohe Chance haben, mit dem Spiel dann auch zufrieden zu sein. Und da haben wir dann zum ersten Mal so einen Trailer aufgenommen, wo wir mit meiner Stimme drüber geredet haben, was genau das Spiel ist und versucht haben, so in-depth und detailliert zu erklären wie möglich, was genau, worauf lässt man sich da jetzt ein. Und das haben wir mit Islanders dann nochmal so gemacht und haben sehr auch in dem Trailer so ein bisschen hervorgehoben, hey, das ist ein kleines Spiel, behaltet im Kopf, wenn euch das nicht, wenn ihr nach Tiefe und Komplexität sucht, das ist vielleicht das Falsche für euch. Und damit bin ich einfach immer sehr, sehr gut gefahren, weil ich das Gefühl habe, das ist eine ehrliche Herangehensweise. Man macht Marketing auf eine Art, wo man nicht nur versucht, so viele Leute wie es geht für das Projekt zu faszinieren, sondern man sagt, hey, das ist das, was ich habe. Ich habe das Gefühl, es ist was Gutes. Ich habe das Gefühl, viele von euch sind dafür interessiert. Deswegen sage ich euch ehrlich, was es ist. Und kauft es aber nur, wenn ihr das Gefühl habt, das macht Sinn. Weil auf Steam kannst du ja, wenn du das Spiel weniger als 2 Stunden gespielt hast, kannst du zurückgeben. Du kannst auch, wenn du es zurückgegeben hast, ein negatives Review schreiben. Mhm. Also ich glaube, es ist einfach keine smarte Strategie, wenn man Spiele verkauft, versuchen, das in seinem Marketingmaterial größer aufzuplustern als das, was es ist. Und ich glaube, mir ging es weniger um Coziness bei diesem Trailer und mehr um, hey, das ist genau das Spiel, worum es hier geht. Und der Ton, in dem dieser Trailer aufgenommen ist und diese intime Art, darüber zu reden und ja auch so ein bisschen diese Gemütlichkeit, die damit impliziert wird, hatte eigentlich eher zum Ziel, weil ich das Gefühl habe, dass der zu dem Spiel passt, hatte eigentlich eher das Ziel, implizit ein bisschen mitzukommunizieren, okay, wenn ihr dieses Spiel kauft, das ist ein persönliches, kleines Projekt, bei dem es viel um Wärme geht und es geht viel um, ja, um diesen kleinen, gemütlichen Charakter, als würde man bei jemandem im Wohnzimmer sitzen. Und wenn man diesen Trailer hört und so denkt, boah, es geht mir ein bisschen auf die Nerven, wie Friedemann da jetzt irgendwie drüber redet, dann ist das ja vielleicht ein gutes Zeichen, dass einem das Spiel nicht gefallen könnte.
Ich verstehe, ja.
Und ja, das hat viel mehr damit zu tun, als dass ich damit jetzt irgendwie diese cozy Nische aufziehen und kommunizieren wollte.
Aber ich finde es ja auch faszinierend, dass das im Spiel drin ist. Also, ne, wenn man das Spielintro beginnt, dann ist ja das wie aus dem Trailer zu hören. Und da muss ich jetzt auch nochmal fragen, weil zum Beispiel Islanders von euch habe ich ja viel gespielt. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass das auch so ein im Spiel dann so ein...
Im Spiel gab's das nicht.
Aha, guck mal, jetzt ja, können wir wieder zurückrudern, jetzt können wir mich wieder rehabilitieren. Weil ich habe nämlich vorhin gedacht, habe ich das vergessen? Das, ich habe doch Islanders gespielt von ihm.
Nein, Islanders nicht. So, ich habe mich jetzt auf den Trailer bezogen. Ja, perfekt. Nicht auf diese, das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Genau, dann haben wir
einmal kurz für alle Leute, die es nicht gespielt haben, auch erklären muss. Wir haben diesen Trailer, wo ich erkläre, was das Spiel ist. Und dann jedes Mal, wenn man das Spiel startet, in einem der narzisstischsten Moves, den ich in meiner ganzen Karriere gemacht habe bisher. Jedes Mal, wenn man das Spiel startet, so wie früher bei den EA-Spielen wurde, EA Sports in the Game, kommt meine Stimme, die sagt, Hi, I'm Friedemann and this is Summer House. Ja. Also so ein kleines Intro quasi.
Ja. Und darauf wollte ich hinaus. Das mit dem Trailer war auch spannend zu hören, das drumherum mal, weil das gehört ja auch mit zu dieser Frage. Aber was mich interessiert ist vor allem, warum ist es dann noch im Spiel quasi? Wenn man es gekauft hat, wird jedes Mal von deiner Stimme und dieser warmherzigen Begrüßung da in Empfang genommen. Was steckt denn da für ein Gedanke dahinter?
Das sind zwei verschiedene Gedanken gewesen. Einer davon ist kaltes kapitalistisches Branding. Ich habe mich entschieden, das ist ja mein erstes Solo-Projekt ist und ich habe gedacht, ich glaube, ich finde das schön. Es gibt einen guten GDC-Talk von Bennett Foddy, glaube ich.
Ja.
Der heißt Put Your Name on Your Game. Ah. Und der hat ja alle seine Spiele immer, die heißen ja immer irgendwie Getting Over It with Bennett Foddy. Und ich finde das eigentlich einen schönen Gedanken, dass man sein Spiel mit seinem eigenen Namen vermarktet. Friedemann ist jetzt irgendwie auch nicht der gewöhnlichste Name aller Zeiten, deswegen eignet er sich auch dafür. Und ich mochte einfach den Gedanken, okay, wenn ich jetzt anfange, Solo-Sachen zu machen, vielleicht mache ich das ja auch weiter, dann finde ich gut, dass Leute wissen, dass ich das bin, der das gemacht hat. Und man vielleicht dann auch fürs nächste Spiel so eine Wiederverwendbarkeit von dieser Marke anfängt aufzubauen und so. Das war ein Gedanke. Einfach wirklich zu sagen, okay, vielleicht baue ich eine Brand damit auf und wenn man das am Anfang vom Spiel einmal kurz hört, dann prägt sich das ein bisschen mehr ein und Leute haben einen höheren Wiedererkennungswert, dass wenn ich das nächste Mal irgendwo mich vorstelle und sage, hi, ich bin Friedemann und das ist mein nächstes Spiel, dann wissen Leute, ah, der hat Summer House gemacht. Das war der eine Gedanke. Und der andere war, dass ich auch wieder das Gefühl hatte, das ist ein guter Opener, um einen in die richtige Gefühlsstimmung zu bringen. Hast du Sword and Sorcery gespielt, Super Brothers, dieses sehr stylische, ich glaube 2012 rum ist es rausgekommen.
Ich fühlte mich näher.
Das war der Anfang von, als Indie-Games ein Ding geworden sind. Kann es 2012 sein? Ja, doch. Das war so ein Pixel-Art-Ding und so ein Adventure, aber so mega stylisch und Grafikdesign und sehr, sehr ich habe es als sehr cool wahrgenommen damals und als eine Ästhetik, die ich so noch nicht in Spielen gesehen habe. Und es hat einen riesen Eindruck auf mich hinterlassen, dieses Spiel. Und da gibt's am Anfang so eine Sequenz, wo man anfängt, es zu spielen, wo man in so einem weißen, abstrakten Raum, ich glaube mit einem Bär, in einem Bürostuhl sitzt oder so. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das war. Aber im Endeffekt stimmt er, oder so ein Typ mit einer Zigarre, ich weiß nicht mehr, 100 pro. Auf jeden Fall stimmt er einen darauf ein, was jetzt kommt und sagt, das ist gedacht, so und so gespielt zu werden. Überleg dir, ob du das jetzt an einem Stück durchzocken willst oder ob du nicht zwischendurch ab und zu mal das weglegst und dann nach ein paar Tagen wiederkommst und so. Und ich fand es eine unfassbar charmante Idee, einem Spiel ein kleines Intro zu geben, was sich kurz mit einem hinsetzt und sagt, hey, das ist, was wir hier gemacht haben. Ich nehme dich jetzt hier, ja, ich gebe dir so einen kleinen Precursor, um dann die optimale Erfahrung haben zu können. Und ein ganz bisschen war die Idee mit diesem gesprochenen Intro, das in ganz klein und relativ implizit auch zu machen. Dass man auf die Art, wie diese Stimme das Spiel ankündigt, einen Raum schafft für, hey, leg deine Erwartungshaltung ab, wenn es darum geht, jetzt irgendwie einen Highscore aufzustellen oder Punkte zu sammeln oder Unlockables und begebe dich mehr in so einen mentalen Frame von, es geht hier eigentlich eher um so eine meditative, kreative Gemütlichkeitserfahrung.
Ja, interessant. Das ist so ein schwarzes Loch, so zwischen 2009 bis so 2013 etwa. Da habe ich studiert und da war das Einzige, was ich da tatsächlich gespielt habe, aus Zeitgründen tatsächlich auch dooferweise, war die wilde Kombi auf der Xbox 360, entweder Skyrim oder Blur. Das waren die einzigen Spiele, die ich gespielt habe damals. Es gab, ich hatte in meinem 11 Quadratmeter Zimmer nicht mal Platz für einen Computer und deswegen, also da war nicht viel. Aber ich habe es mir direkt mal notiert, weil das möchte ich mal aufholen. Das möchte ich mal aufholen.
Das ist auch wirklich ein fundamentaler Bestandteil von meiner gesamten Games-Identität, ist dieses Spiel.
Ja, krass. Ja, aber interessant. Cool, das mal zu erfahren. Vielleicht noch zu diesem grundsätzlichen Designprozess von dem Spiel, was mich mal auch wahnsinnig interessieren würde. Gibt es bei dieser Art Spiel, die du da jetzt gemacht hast mit Summer House, eigentlich so branchenbekannte Vorzeigebeispiele, sage ich mal, die man sich da mal anschaut und sagt so, ach guck mal, so haben die das gemacht. Das ist ja etwas, was total üblich ist, auch verständlicherweise. Ich habe vor einiger Zeit mal zum Beispiel ein Interview geführt mit Paint Bucket Games aus Berlin, die da gerade noch an The Darkest Files gearbeitet haben, das jetzt ganz frisch ja auch auf Kickstarter gelandet ist. Ein Ermittlerspiel, in dem Ermittlermechaniken im Vordergrund stehen. Und da hat mir das Team erzählt in einem Interview, dass sie quasi während des Erstellen des Design-Dokuments und also noch in der Theoriephase sozusagen ganz, ganz viele andere Spiele gespielt haben, um zu gucken, wie machen die das denn, wenn es darum geht, Mordfälle zu lösen oder irgendwie Dinge zu ermitteln. Und da frage ich mich, wie ist es denn bei Summer House? Gibt es da auch Spiele, die du dir angesehen hast?
Tatsächlich total wenig. Ja. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Ansätze zu Spieleentwicklung. Einmal, dass man eben viel mit Referenzen und Research arbeitet und sich anguckt, wie Sachen funktionieren und dann auf vorhandenes Wissen bei SpielerInnen aufbaut und bestimmte Konventionen befolgt und so. Ich bin da gar nicht gut drin, so zu arbeiten. Ich würde mir das manchmal mehr wünschen, darauf zurückgreifen zu können. Das liegt auch ein bisschen daran, ich spiele tatsächlich selber relativ wenig, muss ich zugeben. Ich würde das gerne mehr machen und ich versuche das auch immer mehr so ein bisschen einzubauen in meinen Alltag. Aber ich spiele selber sehr, sehr wenig Spiele und habe deswegen ein ganz dünnes Vokabular, was so Spielkonventionen angeht. Ja. Also, sorry, ich muss einmal kurz meine Nase. Ich habe das Gefühl, es gibt Game DesignerInnen, die haben eben wahnsinnig viel Wissen, auf das sie zurückgreifen können, wie bestimmte Sachen in Spielen gemacht werden. Und das ist ein extrem wertvoller Erfahrungsschatz, der mir tatsächlich dadurch einfach ein bisschen fehlt, dass ich nicht so viel spiele. Und ich nehme das aber dann auch an manchen Stellen als eine Stärke wahr, dass man, weil es ja auch ein großes Publikum da draußen oder einen großen Teil des Publikums gibt, die auch nicht so viel spielen und die eben auch diese ganzen Voraussetzungen und dieses ganze Vorwissen nicht mitbringen, wenn sie ein neues Spiel starten. Und ich versuche deswegen, wenn ich Spiele mache, mich sehr, sehr wenig auf andere Spiele zu beziehen eigentlich. Also so das größte Ding, was ich eben im Kopf hatte, dass es existiert und dass es andere Leute auch als Referenz wahrnehmen werden, ist Townscaper von Oskar Stahlberg, was einfach dadurch, dass es so riesig ist und dass es so wahnsinnig viele Leute gespielt haben, natürlich irgendwie so ich im Hinterkopf hatte als, okay, ich will nicht als ein Townscaper-Klon wahrgenommen werden, weil das Projekt auch überhaupt nicht so angefangen hatte. Also ich habe mich nicht beim Überlegen über Summer House auf Townscaper bezogen und habe dann dementsprechend auch vermieden, sowas wie Townscaper zu spielen während der Entwicklung, um nicht unterbewusst irgendwelche Sachen aufzunehmen davon. Und ich überlege gerade, ob es irgendwelche anderen Sachen gab, wo ich so, ich habe dann am Schluss, als ich das UI gemacht habe, habe ich mir ein bisschen angeschaut, wie machen jetzt andere Leute das, was für Optionen gibt es in anderen Spielen. Da habe ich dann zum Beispiel Townscaper aufgemacht und habe geschaut, okay, was kann man da alles einstellen? Kann man das auch mit dem Controller bedienen, um so ein bisschen einfach zu schauen, okay, was sind da die Standards? Aber ansonsten bin ich, glaube ich, relativ blind da sowohl reingegangen als auch in der Entwicklung dann geblieben. Mhm.
Jetzt können wir
was ich aber echt nochmal betonen will, was ich nicht als die korrekte Herangehensweise wahrnehme, sondern einfach eine Herangehensweise, die für mich so funktioniert.
Das ist schon spannend. Jetzt können wir von hier aus ja vielleicht mal so ein bisschen zum Kern des Spiels gehen, nämlich eigentlich ja den Baukasten. Also die Spielsteine, die man sozusagen zur Verfügung hat, um da seine, Kunstwerke, möchte ich fast sagen, zu erschaffen. Nur um sich es mal kurz vorstellen zu können, man hat da verschiedene Kategorien, also so grob Architekturelemente wie Fundamente und Mauern und Türme, aber auch so ganz viele in unterschiedlichen Kategorien verteilte Details wie Girlanden, Fahnenstangen, Plastikstuhl, Fenster natürlich, verschiedene Variationen, Türen und so weiter und so fort. Du hattest in unserem schönen Sonntagsgespräch, ich möchte es nochmal den Leuten da draußen empfehlen, da steckt nochmal ganz viel mehr drin, auch drumherum, so über die Entstehungsgeschichte des Spiels, was jetzt hier nicht so eine große Rolle spielen soll. Da hattest du gesagt, eine große Inspiration überhaupt auch für den Titel und das Setting dieses Spiels war so diese Prägung aus dem kleinen Dorf, ne, in dem du viel unterwegs warst und auch dieses Dorf-Idyll einfangen zu wollen, auch die besondere Architektur in diesen Arealen, sage ich mal, die da übersetzt wurde in das Spiel. Was ich mir aber trotzdem frage, ist jetzt weitergehend, wie hast du denn entschieden, was für Bausteine du da eigentlich reinpackst? Weil das ist ja eine erschlagende Menge an Optionen, die man da zur Verfügung hat, was man da in so ein Spiel reinsetzen könnte. Im Grunde, dir stehen ja, also 3000 Jahre Architekturgeschichte plus, also plus Fantasy-Elemente zur Verfügung. Wie trifft man eine Entscheidung?
Ja, super schwer. Da habe ich auch leider echt nur so halbgare, wahrscheinlich relativ enttäuschende Antworten für. Ich habe das sehr intuitiv gemacht und bin einfach, ich habe versucht, nicht zu viel von anderen Games oder anderen, ich sag mal bewusst designten Sachen zu übernehmen, also nicht mich auf andere IllustratorInnen oder Artists oder sowas zu beziehen, sondern viel aus dem echten Leben, wo es geht, zu übernehmen. Und dann hatte ich also meine Herangehensweise bei Designs ist immer, ich glaube, dass wirklich gute Designs sind tendenziell sehr spezifische Designs. Sachen, die nicht, wenn einem jetzt jemand sagt, stell dir ein Dach vor und dann das generische Dach, was man dann im Kopf hat, ist, glaube ich, kein gutes Design. Die erste Idee, die einem zu Dach in den Kopf kommt. Sondern ich glaube, das, was einem Design Charakter verleiht und was Menschen einen Anknüpfpunkt gibt, ist, dass man, wenn man ein Dach designt für sein Spiel, ein sehr, sehr spezifisches Dach researched und sich überlegt, okay, wie sehen genau eigentlich die Dachschindeln aus in irgendwelchen Landregionen in Südfrankreich? Und dann versucht, diesen Charakter mit reinzunehmen. Was ein großartiges Beispiel ist, weil die Dächer in Summer House sind viel zu generisch an vielen Stellen. Dieses Standarddach, was ich da drinne habe, ist eins von den Sachen, wo ich ein bisschen unzufrieden mit bin, weil es einfach ein Dach ist und ich mir wünsche, es wäre ein spezifischeres Dach. Und dann habe ich versucht, dem entgegenzusteuern, indem ich habe zum Beispiel eine Referenz, die ich ganz, ganz viel benutzt habe, ist ein Fotografieband, den ich irgendwann ganz zufällig in einem Buchladen gefunden habe. Der heißt, das ganze Projekt, da gibt es, glaube ich, viele Bände von, heißt Atlas des Régions Naturelles. Und ist so ein französisches Projekt, wo, ich glaube, es sind zwei FotografInnen, die durch die Gegend fahren und Landregionen in Frankreich fotografieren und gerade so ein bisschen runtergekommene Gebäude und so ein bisschen spannende, interessante Industrieparks und sowas fotografieren. Und dann habe ich einfach ganz viel durch dieses Buch geblättert und habe Elemente aus diesem Buch leicht verfremdet, aber schon so versucht, den Charakter von denen einzufangen. Weil ich da das Gefühl hatte, okay, wenn ich mich da dran halte, ich mag die Ästhetik von diesem Buch und ich verknüpfe damit irgendwie auch sehr viel so Kindheitserinnerungen, weil die Sachen ähnlich aussehen wie die Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Und wenn ich mich jetzt einfach an dieses Buch halte, dann habe ich auf jeden Fall schon mal so eine gewisse Einheit in den Sachen, die ich da mache und so ein gewisser Charakter, der da rausspricht und lande nicht einfach bei generisch irgendwelche Häuser mit irgendwelchen Elementen. Und das ist aber auch so, das ist so ein fortläufendes Thema in meiner Arbeit, dass ich immer versuche, da besser drin zu werden. Ich finde auch, Summer House hat es zum Teil geschafft. Zum Teil denke ich, boah, es hätte eigentlich noch viel mehr Charakter haben können und noch viel spezifischere kleine Elemente haben. Aber ja, das ist irgendwie auch cool bei kreativer Arbeit, dass man immer so, man versucht immer noch einen Ticken näher.
Dass man immer unzufrieden ist mit dem, was passiert.
Dass man immer danach sich hart kritisieren kann.
Ja, genau.
Nee, gar nicht so das, sondern mehr einfach, dieses Gefühl von, cool, ich habe beim nächsten Projekt, kann ich mich genau wieder mit der gleichen Frage beschäftigen und vielleicht ein ganz kleines Ticken näher rankommen. Finde ich eigentlich schön.
Wie schwer und zeitintensiv ist es eigentlich, diese Bausteine für das Spiel zu machen? Ich habe ja davon jetzt, was die Entwicklerseite angeht, wirklich mit Engine und so weiter, kaum eine Ahnung. Und ich gucke drauf und bin, also ich schreie schon, wenn ich es nur ausspreche, aber ich sage das, um die gefühlte Mehrheitsmeinung da draußen mal an dich heranzutragen. Ich sitze davon und denke mir, naja, so schwer kann es doch nicht sein. Also kann man da nicht noch viel mehr machen? Und deswegen meine Frage an dich jetzt ernsthaft gefragt, wie lang dauert das, sowas zu entwerfen und dann wirklich als Spielpuzzlestein ins Spiel reinzupacken?
Jahre, das ist wahnsinnig aufwendig.
Wirklich?
Die Arbeit, nein, überhaupt nicht.
Okay.
Das geht mega schnell.
Ist ganz kurz dachte ich, ich hab's dir geglaubt. Also wirklich.
Nein, überhaupt nicht, wirklich. Es geht wahnsinnig schnell. Und ich habe diesen Stil auch sehr bewusst und auch dieser Pixelfilter, der über dem ganzen Spiel liegt, sehr bewusst so gestaltet, dass man relativ schnell diese Steine bauen kann, weil ich wusste, dass selbst wenn es sehr, sehr schnell geht, es gibt einfach so viel andere Arbeit, die man bei dem Spiel, um so ein Spiel auf den Markt zu bringen, machen muss.
Mhm.
Man würde irgendwie denken, ich stelle mir das auch in meiner naiver Weise vor, wenn ich so ein Projekt anfange, die Hauptprojektzeit habe ich bei diesem Spiel, bei dem es ja nur um diese Bausteine geht, damit verbracht, diese Bausteine zu machen. Aber es gibt so wahnsinnig viel anderen Kram, mit dem man sich rumschlagen muss, von das UI-Design, die Animationen, wenn das Menü aufgeht und diese kleinen Buttons ploppen da rein.
Mm.
Dass man mit dem Controller das Dropdown-Menü, wo man aussuchen kann, in welcher Bildschirmauflösung, dass man da mit dem Controller die Auflösungen aussuchen kann. Oh mein Gott, habe ich viel Zeit mit diesem wirklich. Und das sind die Sachen, wo halt im Endeffekt habe ich wahrscheinlich insgesamt 20-30%, würde ich mal so über den Daumen schätzen, der Entwicklungszeit damit verbracht, Bausteine zu modellieren.
Wow.
Und die gesamte restliche Zeit verbringt man mit 1000 anderen Sachen. Und ja, deswegen habe ich das versucht, sehr, sehr, sehr klein zu halten, weil ich wusste, das ist die einzige Chance, dass ich das in einigermaßen kurzer Zeit abwickeln kann, dieses Projekt. Ich wollte nicht ein 2-Jahres-Indie-Game machen. Das war mir von Anfang an relativ wichtig. Ja, also ich glaube, ich könnte jetzt relativ, ich habe auch vor, auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch so ein bisschen Bausteine nachzureichen.
Ich wollte gerade fragen, ich habe nämlich, beziehungsweise ich frage vorher noch, ist es nicht verlockend jetzt dann zu sagen, jetzt wo ja auch dieses nervige technische Grundgerüst steht und so, ne, wie du es eben schon angerissen hast, zu sagen, und jetzt übernehme ich mal die Rolle des gar nicht vorhandenen Publishers, der dann jetzt sagt zum Beispiel, hey, kannst du jetzt eigentlich so kleine Asset-Packs erstellen und quasi als Mini-DLCs verkaufen, so irgendwie 25 Mittelalter-Style-Bausteine und 25 antike Ruinen oder sowas. Ist das nicht ein super naheliegender Schritt?
Ja, also um ganz kurz, einmal muss ich noch einwerfen, es gibt einen Publisher tatsächlich, es gibt ja Future Friends.
Um Gottes Willen, entschuldige, du hast vollkommen recht, ja genau, selbstverständlich, das wusste ich ja sogar, um Gottes
und
Willen,
die,
vollkommen
recht. Und die auch einen wahnsinnig guten Job gemacht haben und ich habe die Zusammenarbeit mit denen geliebt, wirklich. Große Empfehlung an alle, die selber entwickeln und die drüber nachdenken, sich jemanden zu suchen, geht auf jeden Fall mal in Kontakt mit Future Friends, sind großartig. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ob das jetzt cool ist, da downloadbare Inhalte zu machen. Ich glaube, das ist für mich immer so ein schwieriges Thema. Ich glaube, finanziell würde das wahrscheinlich Sinn machen, das ein bisschen zu machen jetzt. Ist aber auch nicht so eine ganz, ganz einfache Kalkulation.
Ja.
Ich sträube mich immer so ein bisschen vor downloadbaren Inhalten. Da bin ich im Moment noch selber am drüber nachdenken, weil ich, glaube ich, genau in dem Zeitpunkt angefangen habe, mich mit Spielen professionell auseinanderzusetzen, als DLCs als so eine Pest wahrgenommen wurden. Als sie gerade so die großen Publisher EA und Ubisoft damals angefangen haben, DLCs zu pushen. Und ich habe dadurch so eine inzwischen, glaube ich, auch wirklich bisschen überkommene Haltung dazu, die sich aber so eingefressen hat in mein Gehirn, dass DLCs was Schlechtes sind. Und dass man verdammt nochmal sein Spiel einfach fertig verkaufen soll.
Ja.
Aber ich glaube, das ist wirklich einfach eine total ungesunde Haltung, die ich auch eigentlich rational nicht mehr so vertrete. Das ist nur so eine intuitive Ablehnungshaltung. Und da bin ich im Moment noch ein bisschen mit mir selber am Verhandeln, ob ich Lust habe, downloadbare Inhalte für das Spiel zu machen. Oder ob ich vielleicht einfach ein paar kostenlose Update-Packs nachreiche, wo neue Bausteine drin sind, die ich selber gerne noch da drinne sehen will. Und dann ist es gut. Und dann kommt aber auch dazu, dass ich selber immer ich schließe sehr gerne mit einem Projekt ab. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Art, Spiele zu machen, dass man eine Kernentwicklungszeit hat, in der macht man das Spiel so gut man kann und danach bringt man es raus. dann versucht man die Sachen, die nicht so gut geklappt haben, die ganz offensichtliche Fehler einfach sind, also Bugs und so offensichtliche Quality of Life Improvements zu fixen, um da das Spiel in einem Zustand auf dem Markt zu haben, was so nah an dem ist, was man sich eigentlich zum Launch gewünscht hätte, wie möglich. Und dann aber auch das Spiel einfach ein fertiges, abgeschlossenes Projekt sein zu lassen und nicht, ich mag persönlich einfach nicht so gerne diesen Headspace, in den ich dann komme, wenn ich versuche, da jetzt nochmal ein Jahr lang Sachen nachzureichen und zu überlegen, wie kann man das erweitern, ja, was für Fortsetzungen kann man machen. Ich habe das Gefühl, das ist sowohl für mich kreativ als auch für die SpielerInnen vielleicht ein größerer Wert, wenn ich relativ schnell damit abschließe und sag, hey, in anderthalb Jahren ist dafür das nächste Spiel da, was komplett Neues ist, was eine neue Erfahrung ist. Das fände ich, glaube ich, wenn ich mir vorstelle, dass wenn ich über meine LieblingsentwicklerInnen nachdenke, dann würde ich mir wünschen, dass sie das so machen und nicht lange, lange an ihrem einen Projekt weiterfeilen.
Der Stelle habe ich meinem Chat bei Twitch versprochen. Ich habe da auf dem OKCool-Kanal dieses Spiel eine Weile gespielt und habe den Leuten gesagt, hey, du bist hier zu Gast. Wenn die Fragen haben oder Wünsche, ich reiche das weiter. An dieser Stelle erfülle ich meine Schuldigkeit. Ich soll dir ausrichten, es gibt viele Interessenten für Bausteine für Mittelalter-Europäisches, da schließe ich mich übrigens an, und japanische Architektur. Das wollte ich weitergeben. Dafür gibt's Abnehmer.
Spannend. Ja. Tatsächlich, was ich ganz interessant finde, ist dieser japanische spezifische Angle. Ja. Weißt du, wo der herkommt? Kannst du da irgendwie, hast du mehr Informationen dazu?
Tatsächlich nicht. Ich glaube, dass, also es ist so ein bisschen, aber ich gucke da auch so ein bisschen befremdet drauf, weil es gibt da viele Menschen, die sagen, hier, das nächste Assassin's Creed soll bitte in Japan spielen und ich bin jemand, der damit so wenig nur anfangen kann. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass in deinem Kopf jetzt hängen bleibt, die Sache mit dem Mittelalter-Baustein.
Also. Nein, aber ich finde, was ich total spannend finde daran, ist, dass ich in den Anfangsinspirationen, die ich für das Projekt hatte, auf meinem Pinterest-Moodboard mit verschiedenen Sachen, da war auf jeden Fall, also es war nicht so die Hauptquelle, aber da waren auf jeden Fall auch mehrere japanische IllustratorInnen. Oh. Und ohne mich, ich kenne mich ganz schlecht mit japanischer Kultur aus, deswegen wollte ich auch nicht, ich glaube, ich würde mich auch, wenn ich jetzt da so einen harten Pivot in Richtung japanische Architekturelemente machen würde, würde sich das ein bisschen nach Aneignung anfühlen.
Im Gegensatz zum Mittelalter übrigens nochmal.
Ja, ja.
Ich will sie nur nochmal reinschieben.
aber ich fand, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht, oder den Verdacht, dass es vielleicht in japanischer Kultur eine intensivere Auseinandersetzung mit Architektur und auch so mit Alltagsarchitektur gibt, als vielleicht bei uns. Ist wirklich nur so ein Verdacht, was ich spannend fände, dem mal ein bisschen mehr nachzugehen. Mhm. Deswegen, ja, ich finde eigentlich das was Interessantes, diesen japanischen Kontext. Ich glaube nur nicht, dass ich der Richtige bin, um den umzusetzen. Es würde sich für mich anfühlen, als wäre ich ein Tourist, wenn ich jetzt irgendwelche japanischen Häuschen modellieren würde. Mittelalter wiederum, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich will dem Charakter von dem Spiel treu bleiben, dass es geht für mich ganz, ganz stark um diese gelebten Present Day, diese Häuser, die man sieht, wenn man über eine Landstraße fährt irgendwo. Mhm. Und ich glaube, ich will das nicht so sehr abdriften lassen in, auch wenn viele Leute es vielleicht cool fänden, aber für mich geht's bei dem Spiel mehr darum, um eine Tankstelle irgendwo an der Seite der Straße und um einen kleinen Supermarkt, der in einem Brandenburger Dorf gerade so noch Brötchen verkauft sonntags morgens und so, als um, dass man sich da coole, fantastische Burgen bauen kann. Ich glaube, da will ich auch lieber, da wird's Mitte dieses Jahres Tiny Glade geben und es wird alle Fantasien erfüllen, die man, glaube ich, haben kann, was Burgenbau angeht. Das sieht so großartig aus, dieses Spiel. Mhm. Ich bin so neidisch darauf, wie wahnsinnig talentiert die beiden sind und was sie technisch vor allem auch für Sachen umsetzen, die ich nicht umsetzen könnte. Und ich glaube, ich möchte, dass Summerhouse diesen Charakter behält, den es jetzt gerade hat. Ich finde das immer schön. Ich weiß nicht, ich kann es auch nachvollziehen, wenn man da unzufrieden mit ist als Spielerin. Aber ich finde das, glaube ich, immer eine schöne und wichtige Sache für mich persönlich, dass man als Entwicklerin auch eine bestimmte Entscheidung trifft, was man möchte, worum es geht bei diesem Projekt und dem damit ein bisschen treu ist. Ich bin nicht so riesiger Fan davon, jetzt bei meinen eigenen Projekten, ich finde es total legitim, wenn andere das machen. Ich bin nicht so ein riesiger Fan davon, komplett sein Projekt an der Community auszurichten und zu sagen, ich gebe allen alle Optionen, die sie haben wollen.
Mhm, mhm. Das war vor dann, der, das ist die
Grumpy Grandpa, ja.
Die Tüte jetzt. Das hier. Gebe ich an den Twitch-Chat weiter, die werden sich freuen, dass der nein,
nein. Ihr kriegt keine Burgen. Nee, aber tatsächlich gibt's ja auch einfach Burgen, wenn man über eine Landstraße fährt. Also wenn sich das schön integrieren lässt in diesen Vibe, kann ich mir das auch gut vorstellen.
Schön. Du hast 4 verschiedene Schauplätze, die du quasi anbietest als, ich sag mal, Bühne für das, was man dann da so kreiert. Eine Flusslandschaft, also ne, wirklich auf dem Land, eine bergige Landschaft. Woher kam die Inspiration für diese 4 Schauplätze?
Das ist tatsächlich sehr, das, ja, da haben wir jetzt endlich den Moment purer Marketing-Gedanke.
Ah.
Ich wollte gerne, dass das Spiel verschiedene, sehr, sehr verschiedene Farbstimmungen anbietet.
Mhm.
Und ich wollte das, wenn man, weil ich selber das total ansprechend finde, wenn ich auf der Steam-Page von einem Spiel unterwegs bin und ich gehe durch die Screenshots durch und die haben ganz, ganz unterschiedliche Farbpaletten und es ist irgendwie manchmal total grün und manchmal ist es, keine Ahnung, eine relativ bläuliche Stimmung und dann hat man plötzlich eine trockene Wüste. Das ist ja auch bei vielen Spielen, glaube ich, so ein Standard-Move, dass man die Lava-Welt hat, man hat die Graswelt, man hat die Sternenwelt, bei der alles so ein bisschen dunkler ist. Ich wollte gerne einfach das haben, dass Leute das Spiel in sehr, sehr unterschiedlichen Farbstimmungen spielen können und habe dann die verschiedenen Levels ein bisschen daran angepasst. Hatte also quasi als erstes das Urlevel ist das, was man, glaube ich, auch am meisten auf Screenshots sieht und was in der Demo spielbar war, ist dieses Level mit dem Wasser, mit dem großen Berg im Hintergrund, was so, ja, so ein bisschen die Bergseelandschaft. Das ist relativ bläulich gehalten. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, es wäre cool, so eine ganz gesättigte Studio Ghibli-artige Graswelt zu haben, die einfach eine sehr grüne, saftige Atmosphäre ausstrahlt. Dann habe ich dieses Graslevel gebaut, weil das ja auch, also das ist, glaube ich, am nächsten an der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin und wo diese Urinspiration herkommt. Dann fand ich es cool, was anzubieten, was ein bisschen urbaner ist und habe dieses Stadtlevel gemacht. Einfach, weil es, ich finde, ein spannender Kontrast zu diesen relativ naturinspirierten anderen beiden Levels ist. Und das 4. Level habe ich sehr, sehr am Schluss erst gemacht, die Wüste. Und die war wirklich so eine reine Kontrastentscheidung. Ich habe drüber nachgedacht, was könnte ich jetzt machen, was am weitesten weg ist von den anderen Leveln. Sowohl von im ersten Moment, wenn man da drauf schaut, von der Farbpalette, die das anbietet, als auch vom Feeling, wenn man da was baut. Und da hat sich Wüste irgendwie einfach angeboten.
Hast du Daten darüber, wie oft welche dieser Schauplätze gewählt werden?
Nee, leider nicht.
Das wäre hochspannend.
Ja, ich wünsche mir, ich hätte irgendwas eingebaut. Man kann es nicht mehr so einfach. Jetzt mit GDPR,
ja.
Das ist nicht mehr so ganz unkompliziert, so alle möglichen Stats zu tracken im Spiel. Deswegen gibt's sowas nicht. Habe ich keine Daten über, wie Leute im Spiel sind. Aber es wäre super spannend. Ich habe aber so, mein Gefühl ist schon von, wenn ich mir Screenshots angucke, was Leute bauen, dann ist dieses erste Level, dieses blaue mit dem großen Berg im Hintergrund und mit dem vielen Wasser, ist, glaube ich, das beliebteste.
Schön. Ich habe noch eine Frage zum Spiel selbst und dann noch mal eine, die das Ganze alles so ein bisschen zusammenfasst. Ich sagte es dir nur, weil ich weiß ja, du hast ja noch andere Termine heute, nur damit du weißt, ich denke an die Zeit. zum einen eine Frage, die sich um das Spiel im Detail noch mal dreht, und zwar die Sache mit der Musik. Das ist wieder so eine Musik, ne, super entspannt. Wir haben es vorhin schon beschrieben, so ein typisches, und das meine ich überhaupt nicht doof, sondern genau das, was es machen soll, so ein cozy Game Musikstückchen. Was hat's mit der Musik auf sich? Ist die komponiert oder kommt die von einer Audio Bass, keine Ahnung? Und warum diese Musik? Kannst du das mal erzählen?
Die ist tatsächlich auch sehr einfach aus Produktionsgründen so entstanden, wie sie jetzt gerade ist. Ich wollte die selber machen. Ich spiele selber ein bisschen Klavier und habe so ein ganz bisschen so grundlegende Kenntnis über Musikproduktion und wollte deswegen unbedingt den Soundtrack und habe auch für die letzten Spiele, die wir gemacht haben, für Pizza Possum auch relativ aufwendig. Das hat ja so ein bisschen so einen Swing, jazzigen Soundtrack mehr, den habe ich auch produziert. Aber für den hatte ich total viel Zeit. Da hatten wir, glaube ich, echt ungefähr einen Monat Produktionszeit für den Soundtrack eingeplant. Und für Summer House habe ich tatsächlich ein bisschen vergessen, Musik zu machen. Und hatte dann so, ich war wirklich, glaube ich, 2 oder 3 Wochen vor Release, ist es mir siedend heiß eingefallen. Die Demo hat auch keine Musik. Und die war irgendwie seit Monaten draußen und keiner hat richtig was gesagt über Musik. Manche Leute haben mir, glaube ich, dann sogar so Nachrichten geschrieben zwischendrin und gemeint, oh, total schön, dass es keinen Soundtrack gibt und dass man nur die Umgebungsgeräusche hört. Und dann hatte ich plötzlich so einen Moment, wo ich so dachte, oh Gott, ich wollte ja Musik machen für das Spiel. Oh mein Gott, ich muss mich hinsetzen und Musik machen. Und dann war einfach dadurch, dass die Zeit so wahnsinnig knapp war, war schon mal klar, okay, das werden keine aufwendigen Pieces, die ich da jetzt rausproduziere, sondern es werden sehr simple Tracks. Und ich habe so ein kleines E-Piano, auf dem ich hier zu Hause manchmal spiele. Und mein Lieblings, es hat so verschiedene, wie die meisten von diesen E-Pianos, kann man verschiedene Stimmen einstellen. Also man kann es klingen lassen wie ein Klavier oder wie eine Orgel oder was. Und mein Lieblingspatch da drauf ist so ein klassischer Synthesizer-E-Piano-Sound. Mhm. Der klingt wie so eine 80er-Jahre-E-Piano-Ballade. Und weil ich mit dem sehr diese Wohnzimmer, ich fühle mich wohl hier zu Hause Stimmung verbinde, habe ich gedacht, okay, ich mache einfach nur mit diesem Patch, mit nichts anderem, spiele ich den gesamten Soundtrack ein und versuche einfach verschiedene Pieces zu machen, die das benutzen.
Schön.
Und das ist tatsächlich auch einfach das Ding geworden. Ich habe das komplett, das merkt man wahrscheinlich auch ein bisschen, wenn man es hört, die sind alle an einem Tag, ich habe mich irgendwann einfach mal einen Tag lang hingesetzt und habe diese verschiedenen Stücke eingespielt und dann auch gar nicht so wahnsinnig viel daran rumbearbeitet, sondern die so, wie sie sind, ins Spiel eingebaut. Und was ich gerne daran mag, ich hatte am Anfang eine verkopfte Rede. Ich dachte am Anfang, dass ich nicht E-Piano machen will, sondern so ein normales Standardklavier. Und ich dachte am Anfang, es wäre cool, wenn der Soundtrack von dem Spiel so klingt, als hat irgendwo in der Nachbarschaft jemand das Fenster offen und übt Klavier. Und ich fand das voll den schönen Gedanken, so ein, oh geil, es ist ein Sommernachmittag und man baut also seine Häuser und in der Nachbarschaft spielt jemand Klavier. Und ich hatte auch einmal ganz kurz so ein Experiment damit gemacht und so eine Effekt-Chain mir zusammengestellt in Logic, die das quasi, die das künstlich erzeugt hat, diesen Effekt von, das hallt so durch die Straße und ist so ein bisschen, man hört es nur so halb eigentlich. Und dann habe ich das irgendwie mal testweise ins Spiel reingeworfen und das wird relativ nervig.
Ja.
Auf die Dauer. Ja, ist ein bisschen, weil man es ja relativ lang im Hintergrund hört. Ja. Und es ist, glaube ich, ein schönes Ding für 15 Minuten. Aber nach 15 Minuten denkt man sich, boah, das irgendwie ist es einfach anstrengend, dass es so in Hall ertränkt ist, dieses Klavier. Und ich glaube, ich würde lieber einfach einen echten Soundtrack hören.
Ja.
Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Aber so ein bisschen diesen Charakter hat's noch, von die Art, wie die Stücke aufgenommen sind, haben ja immer noch so ein bisschen, jemand sitzt einfach rum und hat jetzt ohne viel drüber nachzudenken einfach ein bisschen was eingespielt.
Wunderschöner Regensound übrigens, man kann ja auch das Wetter verändern und den Regen hören. Ich bin ja großer Fan von so Ambient Soundtracks und höre manchmal auch beim Arbeiten einfach 10 Stunden Regen-Playlist oder sowas.
Ja,
wo kommt der Regen auch her?
Der Regen ist aus so einer Sound-Library. Top. Also die ganzen Umgebungsgeräusche sind aus einer Sound-Library. Ja. Ich bin immer ein bisschen, ich benutze die fast nie, ohne die nochmal ein bisschen zu bearbeiten, diese Sounds, weil mir sind Atmosphäre-Sounds super wichtig in Spielen. Und Regen zum Beispiel, wenn man den runterlädt, oft sind die in Mono aufgenommen. Mhm. Das heißt, der kommt aus beiden Kopfhörern, kommt der gleiche Sound. Und dann nehme ich immer nochmal zwei verschiedene Regenspuren und mache die nach links und rechts, dass man auch so ein Stereo-Gefühl hat. Weil mir geht's wie dir, ich bin voll der Atmosphäre-Sound-Fan.
Schön. Ja, dann von hier aus vielleicht nochmal aus dem Spiel raus, quasi nochmal mit einem Blick auf den Erfolg bei Steam und so weiter. Wie kam es eigentlich dazu? Das ist die Frage, die mich noch sehr interessiert, weil, um das nochmal ein bisschen ausführlicher zu formulieren, wir haben es ja schon zu Beginn gesagt, es gibt viel Konkurrenz in dieser Welt der Cozy Games. Es gibt viele Spiele, die jede Woche erscheinen, mehrere hundert. Was würdest du sagen, wie ist es dir gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem Publisher gelungen, so einen Bass zu erzeugen, um dieses Spiel, dass eben nicht nur so viele Menschen das Ding auf die Wishlist packen, sondern es ja auch kaufen?
Wenn ich das wüsste, sehr gut. Da würden jetzt würden alle so viel Geld dafür bezahlen, zu wissen, woher genau so ein Erfolg kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube immer noch ziemlich fest daran, dass eine wahnsinnig wichtige Größe bei einem Spiel ist, der Appeal, wenn du die ersten 3 Sekunden, die du mit dem Spiel konfrontiert bist, wenn du auf Twitter oder TikTok oder Steam rumscrollst und du siehst, bei Steam zum Beispiel, super gutes Beispiel, wenn man es in irgendeiner Liste sieht, das Spiel, und dann kann man ja seinen Mauszeiger über das Spiel halten und dann poppt Steam diese kleinen 4 Screenshots an der Seite auf. Die ersten 4 Screenshots von der Storepage werden dann gepreviewt quasi. Was für ein Gefühl bekommt man, wenn man die sieht? Und ich habe das Gefühl, dass Summer House für viele Leute da einfach so einen kleinen Sog entfacht, dass man das sieht und dann denkt, oh, ich glaube, ich will auf jeden Fall mal kurz wissen, was es ist, weil es sieht schön aus. Oh nein, jetzt klingelt's hier. Kann ich kurz an die Tür gehen?
Na klar, ich verbringe einfach meine Zeit. Ich habe hier noch einen Gedanken. Nee, alles gut. Ich kann den Leuten kurz was erzählen, noch was mir auch gerade beim Zuhören noch ein- und auffiel. Oh Gott, alles cool. Und zwar das Spiel, was, glaube ich, mich auch tatsächlich reingezogen hat, das habe ich ihm jetzt noch gar nicht gesagt, aber das kann ich euch sagen. Es hat auch diesen Pixel-Look. Also man kann den Look tatsächlich spannenderweise, es wurde kurz vor Release, habe ich nachgelesen, wurde der Look nochmal um eine weitere Option erweitert, dass man den Pixelsalat so ein bisschen ersetzen kann durch glattere Oberflächen, aber eigentlich default quasi ist das Spiel gepixelt. Und ich muss sagen, ganz grundsätzlich als jemand, der viel Faszination hat für Pixel-Art, war das ein ganz großer Grund, warum ich das wie so ein Treibsand reingezogen hat. Und zum anderen, ich vermute es fast, da spielt auch so eine Portion Nostalgie mit. Also Menschen so, ne, meines Alters, Jahrgang 89, aber so um den Dreh herum, verbinden, glaube ich, mit diesem Pixel-Look auch so eine, ja, so eine Nostalgie, eine Erinnerung an schönere, ältere Zeiten. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was bei mir zumindest durchgeklungen hat. Und ein Grund, warum ich das Spiel so begeistert in die Hand genommen habe, also das merke ich ganz doll, wenn ich hier gerade nochmal durch die Screenshots durchklicke.
Oh Gott, wow, sorry, ist mir das unangenehm. Ich warte, kurzer Background, haben alle zugehört wahrscheinlich. Ich warte seit 2 Wochen auf ein Paket und die haben mich nie erreicht hier irgendwie. Ich habe es immer verpasst und heute ist die letzte Chance. Man hat ja dann immer so Zustellungsversuche. Ja, ja. Das ist die letzte Chance, wo sie noch einmal dieses Paket zustellen.
Na toll, guck mal, hat ja alles geklappt.
Ich darf nicht diese Zustellungschance verpassen.
Ich habe die Zeit genutzt, um den Leuten davon zu erzählen, dass mich der Look tatsächlich, also dieser Pixel-Look, den man ja dann auch tatsächlich deaktivieren kann, wenn man will, auch tatsächlich als ein ganz großer Grund reingezogen hat. Und das berührt ja auch so ein bisschen, was du gerade noch erzählt hast, wenn man die ersten Bilder auf der Steam-Seite sieht und dann schon mal so ein bisschen drüber skippt. Ich glaube, dass dieser pixelierte Look auch ein Grund dafür ist, dass eine ganze Reihe von Leuten denken, ach guck mal, das schaue ich mir mal an.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und das ist ja auch, ich glaube, dass dieser Pixel-Look so ein bisschen hilft, um diese Emotion zu erzeugen, ja, von, ja, Kindheitserinnerung, ja, Nostalgie. Genau. Man fühlt sich irgendwie wohl damit. Voll, absolut. Deswegen habe ich mich auch, ich habe von Anfang an sehr viel Gegenwind auch für diesen Pixel-Look tatsächlich bekommen von Leuten in meinem direkten Umfeld, die gesagt haben, warum machst du den nicht aus? Dann flimmert es nicht so und die Sachen sehen auch so schön aus. Aber ich wollte, weil es für die emotionale Gesamtqualität von dem Spiel, glaube ich, wichtig ist, dass es gepixelt ist.
Und man kann es ja tatsächlich ausmachen, ne? Und wenn ich das richtig, genau, gesehen, ja, habe, auf X, Twitter, wie auch immer, sah ich, dass du es irgendwo geschrieben hast, das war eine Kurzentscheidung vor Release quasi, so ein Knöpfchen, ja, noch einzubauen.
Ja.
Abgefahren.
So war tatsächlich auch so. War so im letzten Moment, habe ich dann gedacht, na okay, das ist schon, es sieht schon auch charmant aus ohne diesen Pixel-Look. Und es wird Leute geben, die wollen es eigentlich nur so spielen. Vielleicht baue ich für die Option ein.
Aber sag mal, bin ich doof? Gibt's einen Fotomodus in dem Spiel?
Man kann, oh Gott, das ist so ein Fail.
Oh, offene Wunde.
Ja, ganz, ganz schlimm. Es gibt einen Fotomodus und ich bin so bescheuert und habe einfach, man kann nirgends in dem Spiel, kriegt man gesagt, dass es den gibt. Man kann H drücken, dann verschwindet das gesamte UI.
Gut, dass ich frage. Das habe ich mich nämlich gefragt.
Das wird wirklich im ersten Patch, den ich schaffe, ein einigermaßen Inhaltsupdate rauszubringen, wird, ja, irgendwie ein kleines Tutorial oder ein Hinweis eingebaut. Weißt du, wie viele Leute online? Es gibt ja bei Steams immer diese User Guides, wo, ja, einem erklärt, ja, wird, wie man bestimmte Secrets, und die ganzen Steam User Guides für Summer House sind einfach so, man kann H drücken, um dieses UI zu verbessern.
Ja, sehr, Leute, gut. Ich wusste das auch nicht. Ja, perfekte Zeile.
Es tut mir leid.
Sehr schön. Ach, toll. Ja, man muss halt dran denken, ja, ne? Man muss halt einfach dran denken.
Ja, ja, ja.
Schön. Also, ich würde sagen, damit haben wir mal einen schönen Spaziergang noch durch diese Welt gemacht, durch dieses Spiel und was es so total erfolgreich macht. Ich fand es total interessant. Also, vielen Dank für die Einblicke nochmal. Viel gelernt.
Vielen Dank für die Einladung. Super schönes Gespräch. Immer schön bei dir.
Ich habe mir auch,
ja, gefreut. Ja, hat mich gefreut.
Und ja, liebe Leute da draußen, auch euch ein Dankeschön für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und, ne, also wenn es nicht jetzt schon klar war, dann spätestens jetzt für all jene, die von so einer Art Spiel angesprochen sind, von mir eine, also absolute Empfehlung. Also Leute, los geht's. Gut, ich winke euch zu, allen hier im Raum, und wünsche euch eine tolle Zeit.
Tschüss. Macht's gut, tschüss.